Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrels.
Tesla hat die Preise erneut zum Teil drastisch gesenkt. Das ist so die Schlagzeile, die ich hier und da lese. Das ist zunächst einmal vielleicht gut für die Kunden, möglicherweise weniger gut für die Konkurrenz, die ja sehr unterschiedlich reagiert und reagiert hat auf die neue Rabattschlacht. Wie die Autobauer in Zukunft Geld verdienen, ob und möglicherweise wie sie ihre Geschäftsmodelle anpassen und anpassen müssen und ob Elektromobilität Chance oder Sargnagel ist. Das wollen wir klären in den nächsten Minuten. Zunächst einmal ganz einfach gefragt. Warum, Herr Burkhardt, warum senkt Tesla die Preise? Tesla selber sagt ja, wir geben niedrigere Produktionskosten weiter. Sehr nett.
Erstmal ist es richtig, was Sie sagen. Tesla hat die Preise reduziert. Das war ja in China ein sehr, sehr großes Thema, weil das jetzt erstmal grundsätzlich von China ausging. Und im Januar hat sich Tesla überlegt, die Listenpreise jetzt vom Model 3 und auch vom Model Y um rund 10-12% zu reduzieren. Und da muss man dann aber auch ein bisschen differenzieren, weil dann reden wir nicht über Rabatte. Also das ist auch ein Thema, glaube ich, dem sollten wir uns in diesem Podcast ein bisschen nähern. Sondern erstmal haben die grundsätzlich keine Rabatte über die Händler gegeben, sondern erstmal den Listenpreis reduziert. Und das hat zu einer ziemlichen Aufruhr geführt, weil man dann in dem Moment, wenn man in China zum Beispiel Model 3 für 28.000 Euro umgerechnet bekommt, dann haben sie natürlich als Kunde eine völlig andere Vergleichsbasis. Denn das, was sie vorher so ein bisschen im Premium eigentlich beurteilt haben, ist jetzt auf einmal ein Premium-Fahrzeug, was ins Volumensegment absackt. Und das hat natürlich dann einen enormen Vorteil, wenn sie das vergleichen gegenüber anderen Fahrzeugen, die sich eigentlich im Volumensegment befinden. Und dann zu Ihrer Frage, völlig anderes Rational. Ich meine, Tesla hat in der Strategie immer gesagt, ich habe rund um 20% Marktanteil. Dementsprechend baue ich auch meine Fabriken weltweit auf. 20% Marktanteil heißt 20 Millionen Fahrzeuge im Jahr. Das war ja immer deren Strategie, wo viele drüber gelächelt haben. Und dementsprechend ist natürlich dieses Rational, ich muss die Glaubwürdigkeit am Kapitalmarkt aufrechterhalten. Das hat wahnsinnig viel in allererster Linie mal mit Fahrzeugen auf der Straße, mit Absatzvolumen und so weiter zu tun. Und gar nicht zwingend mit dem Thema Profitabilität. Und das, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber diskutieren, ist ein sehr großer Unterschied auch zu den traditionellen Herstellern, die natürlich sehr stark auch auf Profitabilität schauen. Aber hier ging es erstmal darum, Auslastung der Fabriken, Fahrzeuge auf die Straße und nach wie vor die Position halten jetzt im Table in China auf Platz 2 bei Neuzulassungen zu sein. Als einziger, wohlgemerkt, einziger ausländischer Hersteller unter den Top 10, was neue Fahrzeugzulassungen angeht.
Jetzt haben Sie gesagt, wir müssen da differenzieren. Wir müssen unterscheiden zwischen einer Aktion, die da heißt, wir senken den Listenpreis und auf der anderen Seite, wir geben irgendwo Rabatte. Aus Kundensicht ist das ja eigentlich egal. Warum muss man da jetzt aus Sicht des Kapitalmarktes oder aus Sicht der Konkurrenz vielleicht, warum muss man da genauer hinschauen?
Das ist natürlich eine Kombination aus zwei Dingen. Also A, ich kann den Listenpreis des Fahrzeuges reduzieren oder auch konstant halten oder auch erhöhen. Also das zum Beispiel, Audi hat das angekündigt, in Deutschland den Listenpreis zu erhöhen. Und dann hat natürlich der Händler die Möglichkeit, entsprechende Rabatte zu geben. Oder es ist eine Kombination aus beidem. Und was wir da gesehen haben, ist entweder eine Kombination. Der Hersteller hat die Listenpreise reduziert und der Händler hat noch was obendrauf gegeben. Oder der Hersteller hat gesagt, ich belasse meine Preise gleich und möchte eigentlich in dem Paradies der Verknappung bleiben, was wir so in der Covid-Zeit und so weiter erlebt haben. Dann hat der Händler überkompensiert und hat in dem Moment gesagt, dann verkaufe ich keine Fahrzeuge, ich verdiene dann kein Geld, ergo muss ich Rabatte geben. Und vollkommen richtig, dem Kunden ist es im Grunde genommen egal. Aber trotzdem ist es natürlich dann in dem Moment wichtig zu verstehen, wer verliert denn jetzt dann Geld aus der Kapitalmarktperspektive? Ist es dann eine große Händlergruppe wie Chongqing, die dann Rabatte gibt und das merkt man dann an deren Kapitalwert oder an dem Listenpreis? Oder ist es dann der Hersteller, der die Listenpreise reduziert und was dann natürlich an dessen Kurs und so weiter festgestellt werden kann? Oder an beiden in der Komplexität?
Welche Rolle spielt denn der Umweltbonus? Das ist ja, ich weiß nicht, wie die Welt sich da aufgestellt hat, aber in Deutschland ist es ja so, ich denke, bei 40.000 ist das so eine Grenze. Also Fahrzeuge unter 40.000 bekommen einen höheren Bonus und wenn man dann eben drüber ist, dann wird der Bonus ein bisschen kleiner. Und gerade jetzt hier, wir sprechen ja zunächst über Tesla, wenn die anderen gleich ansprechen. Bei Tesla rutschen ja durch dieses neue Modell, durch das neue Preismodell, das Model 3 und das Model Y in die höchste Kategorie beim Umweltbonus, was natürlich dann wieder einen entsprechenden Anreiz bietet bei zumindest deutschen Kunden.
Absolut. Also das ist auch das, was ich eben meinte mit Komplexität, weil das Rational der Kunden ja total unterschiedlich ist, ne? Also zum Beispiel in China ist es so, da sind ja auch die Unterstützungszahlungen des Staates zurückgegangen, auch im letzten Jahr. Aber das Rational, warum kaufe ich da eigentlich ein Elektrofahrzeug, ist ein ganz anderes. Nämlich häufig damit verbunden in den großen Städten, dass ich ein Nummernschild haben will. Und das ist vielen auch gar nicht so bewusst, weil typischerweise ja eine Auktion stattfindet, wenn es um Verbrenner geht, dass jemand ein Nummernschild bekommt. Wenn er aber ein elektrisches Fahrzeug hat, kriegt er es sofort. Also ist das natürlich ein Riesentreiber dafür, dass im Moment von allen Fahrzeugen, die in China verkauft werden, etwa 30% Elektrofahrzeuge sind. Da wohlgemerkt 90% davon kommen von chinesischen Anbietern. Und deswegen gibt es auch nicht den roten Faden weltweit, weil es genauso wie Sie sagen, in dem Moment, wenn ich jetzt auf Deutschland schaue, haben Sie festgestellt, im Dezember, wahnsinnig, letzten Jahres, wahnsinnig viele Fahrzeuge wurden da noch als elektrische Fahrzeuge verkauft und dann Riesendurchhänger, eigentlich jetzt so im ersten Quartal, weil sich da natürlich noch alle eingedeckt haben. Dann ging auf einmal diese ganze Diskussion mit alternativen Antrieben und so weiter los, wo natürlich dann in dem Moment alle gesagt haben, naja, dann brauche ich ja auch eigentlich kein Elektrofahrzeug, weil ich kann ja dann meinen Verbrenner mit entsprechenden E-Fuels und so weiter betreiben. Also da sind relativ viele Missverständnisse im Markt, die jetzt aktuell dazu führen, dass nicht nur das Argument, was Sie jetzt gerade gebracht haben, im Sinne von, es ist oberhalb einer Grenze von X und deswegen kriege ich keine Zuschüsse mehr, ganz viele unterschiedliche Maßnahmen führen dazu, dass aktuell das, worauf man gesetzt hat, nämlich batterieelektrische Fahrzeuge, eben nicht so stark wachsen, wie man das will. Ergo ist das dann, und dann sind wir wieder bei unserem Thema, damit verbunden, dass man dann wieder Rabatte geben muss oder den Listenpreis senkt. Und das ist wieder so ein Thema. Die batterieelektrischen Fahrzeuge sind neu. Ich habe da noch nicht so richtig das Gespür, wo positioniere ich die jetzt eigentlich preislich, wie ich das bei meinen traditionellen Fahrzeugen machen konnte. Und dementsprechend stelle ich fest, vielleicht habe ich es so hoch positioniert, wie jetzt zum Beispiel Ford das feststellt in Holland oder Mercedes es festgestellt hatte in China. Und dann muss ich entsprechende Nivellierungen dann vornehmen. Und das ist, glaube ich, ganz normal. Aber wovon alle ein bisschen enttäuscht sind, jetzt auch in Europa ist jetzt der Hochlauf von batterieelektrischen Fahrzeugen. Wie gesagt, aus vielen Gründen, dass es so ist. Aber da muss jetzt schon noch eine ganze Menge passieren und abseits übrigens von staatlichen Unterstützungen.
Dann schauen wir auf die Konkurrenz. Weiß jetzt auch nicht, wie kleinteilig das ist. Also aus deutscher Sicht, wenn man sich die Preise anschaut, Ford von Ihnen angesprochen, ja, macht eigentlich gar nichts. BMW ähnlich, die haben mir im Interview erklärt, sie halten fest an der Margenpolitik und damit auch an den hohen Preisen. Wir wissen, was wir wert sind. Bei Volkswagen dagegen irgendwie ganz anders. Da wird der ganze Konzern umgebaut, so habe ich das Gefühl. Den i3 gibt es jetzt auch deutlich günstiger, für 4.000 € günstiger, sind wir auch wieder unter den 40.000.
Absolut. Also genauso wie Sie es beschreiben, Herr Groß, ist es auch. Das ist nicht einfach so über Marken zu erläutern, die sind jetzt teurer und die sind jetzt irgendwie billiger. Also vom Grundsatz her kann man sagen, alle kommen natürlich, das meinte ich eben mit dem Thema Paradies, aus dieser Zeit der Verknappung, ne? Und dann waren eben noch Lieferketten und so weiter problematisch und ich konnte einfach gar nicht so viele Fahrzeuge ausliefern, wie bestellt worden sind oder wie man eigentlich von Kundenseite haben wollte. Das ist natürlich aus einer Herstellersicht das perfekte Szenario, wenn man jetzt mal so sieht, weil so funktioniert auch Luxus. Ich habe eben nicht genügend Fahrzeuge in dem Fall, um sie verkaufen zu können. Führt zu Preisstabilität oder möglicherweise sogar zu entsprechenden Preiserhöhungen. Jetzt haben wir aber die Situation, wir haben wieder Überkapazitäten. Es haben sich die Lieferketten auch in einer gewissen Art und Weise entspannt. Und wir haben noch obendrein extremen Wettbewerb. Und der Wettbewerb spielt sich insbesondere im Volumensegment ab. Also das, wo Sie jetzt gerade Volkswagen angesprochen haben. Ein bisschen ausgenommen, es ist immer noch in dem ganz klaren Premium-Segment oder auch Luxussegment. Da gibt es auch relativ wenig Wettbewerber jetzt auch von der chinesischen oder auch ausländischen Seite. Oder die sind gerade damit beschäftigt, sich zu positionieren, wie Lucid oder Hi-Fi oder so. Aber vom Grundsatz her ist da jetzt schon ein ziemlicher Battle in dem Volumensegment. Also es sind ganz viele neue Hersteller wie NIO und so weiter, wenn Sie sich das mal auf der chinesischen Seite anschauen, die insbesondere im chinesischen Markt durch eine extreme Preispolitik, durch eine gute technische Ausstattung und durch einen ziemlichen Hype, also der da auch von den teilweise gut geführten Inhabern und so weiter ausgelöst wird, neue Möglichkeiten, auch viel, so man spricht davon, von KOLs, also Key Opinion Leader, die man da einsetzt für die Meinungsbildung auf der chinesischen Seite. Also da passiert brutal viel, sodass ich jetzt das Problem habe. Ich habe ein Portfolio, das ist nicht up to date im Vergleich zu denjenigen neuen Spielern, die auch dazukommen. Ich hatte eine höhere Preispositionierung und jetzt ist es so, dass dann auf einmal eine Marke, die ich aufgebaut habe über Jahre, wird dann auf einmal zum Problem. Das, was vorher ein Riesenvorteil war, ist jetzt ein Problem, weil natürlich viele Kunden sagen, ja, aber ich war doch eigentlich immer gewohnt, dass mir diese Marke die bestmögliche technische Ausstattung zur Verfügung stellt. Und wenn ich in dem Moment sage, ich habe die gleiche technische Ausstattung und habe dazu noch eine Marke, dann funktioniert das wunderbar. Aber wenn ich dann die Kritik oder der Kritik von insbesondere chinesischen Kunden ausgesetzt bin, nämlich eigentlich mehr zu verlangen für eine schlechtere technische Ausstattung, dann neigen Kunden natürlich dazu auch zu sagen, dann nehme ich mal eigene Produkte, die jetzt aus China kommen und auch noch entsprechend gut vermarktet werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Situation, in der wir uns im Moment befinden. Lieferketten haben sich entspannt, Überkapazitäten wieder da. Die Kunden fragen nach, aber das Angebot ist größer. Also es ist wieder ein Käufermarkt und nicht mehr ein Verkäufermarkt, wie es jetzt vor ein paar Monaten war. Und da stehen jetzt gerade die Volumenmarken absolut im Brennpunkt und müssen sich da was einfallen lassen.
Was können die sich denn einfallen lassen? Wie werden die Autobauer in Zukunft ihr Geld verdienen? Durch Freude am Fahren, das Beste oder nichts, durch Vorsprung, durch Technik, durch das Auto. Nichts ist unmöglich. Power of Dreams, mehr Auto fürs Geld. Ich habe es einfach mal bei den verschiedenen Marketingabteilungen angeklopft, sind teilweise nicht mehr aktuell. Aber zurück zur Frage, wie sieht das Geschäftsmodell der Autobauer in Zukunft aus?
Also vielleicht fangen wir nur mal bei dem Thema Entwicklungszeit an. Ne? Also das haben wir jetzt auch gesehen beim Thema Elektrofahrzeuge. Wie schnell ist die Reaktionszeit eigentlich? Also wie schnell kann ich auf irgendwas reagieren?
Ne?
Also
oder wie langsam?
Genau, oder wie langsam? Also wir haben ja gesehen, BMW war mit dem i3 weit vorm Markt. Ne? Also wenn Sie so mal 2013, 14 und so weiter Revue passieren lassen, waren wir jetzt auf der Elektromobilitätsseite ja eigentlich da ganz gut positioniert. Dann wird die Bremse reingehauen und dann muss man sich überlegen, wie schnell kriege ich dann eigentlich das Rad wieder rumgedreht? Und dann ist man bei diesen typischen 48 Monaten Entwicklungszeit plus auch noch möglicherweise 1-2 Jahre, was das Thema strategische Positionierung des Fahrzeugs angeht. Und das war so ein bisschen Usus, ne? Also dass man immer über diese 4 Jahre gesprochen hat. Wenn Sie sich das im Moment in China anschauen, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ein batterieelektrisches Fahrzeug nicht so komplex ist wie ein traditionell angetriebenes Fahrzeug, reden wir nur noch über 24 oder 26 Monate. Das heißt, die Geschwindigkeit, in der da Veränderungen vorangetrieben werden, führt dazu, dass wenn wir die Veränderungen nicht von 48 Monaten zurück hinbekommen, das natürlich unglaublich lange dauert, auf solche Dinge zu reagieren. Deswegen ist es extrem schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, ich habe Probleme eigentlich bei meinen digitalen Services. Das, was die Kunden sich in China wünschen, das kann ich nicht zur Verfügung stellen. Können Sie nicht von heute auf morgen verändern, weil das Fahrzeug auf einer gewissen Softwarebasis steht, gewisse Steuergeräte hat und ich dann eigentlich gefangen bin in meiner Zeit, der Entwicklungszeit. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das muss man mal, ich sag mal, mittelfristig angehen. Und kurzfristig haben Sie da nicht so wahnsinnig viele Hebel. Ne? Man kann darüber nachdenken zu sagen, ich baue Limited Editions. Ich nutze vielleicht Drittanbieter dazu, auch digitale Services im Fahrzeug unterzubringen. Ich muss vielleicht auch mal mit Huawei oder sowas sprechen als Kooperationspartner in China, was ich vielleicht vorher ausgeschlossen habe. Also ich glaube, ich muss da unkonventionelle Wege gehen auf einer kurzfristigen Art und Weise, um wirklich dem Ganzen was entgegenstellen zu können. Oder aber ich kann es nur über einen Preis machen und versuchen, irgendwie meine Marktanteile zu halten. Aber es ist schon so, dass das jetzt ein bisschen Make or Break ist, auch nach vorne, sodass ich das, was ich jetzt so bislang gemacht habe, in einem gewissen Oligopol auch so nicht mehr aufrechterhalten kann und wirklich grundsätzliche Fragen stellen muss, wie ich nach vorne damit umgehe. Einfach claimen und so weiter wird meines Erachtens nach im batterieelektrischen Zeitalter so nicht funktionieren.
Was bedeutet jetzt dieser Wandel, den Sie gerade beschrieben haben? Geht ja nicht nur um das Thema Entwicklungsgeschwindigkeit, geht ja auch um das Thema Digitalisierung, vielleicht wo Abo-Modelle jetzt auch fürs Auto, wie man das von der IT-Industrie her kennt, dass man sich dort auch schneller bewegt, dass man da auch neue Geschäftsfelder dann belegt. Was bedeutet das für die traditionelle und vielleicht traditionell langsame, etwas schwerfällige deutsche Automobilindustrie?
Das ist total richtig, die Frage. Bisher haben wir ja auch darüber gesprochen, wie kann ich jetzt Entwicklungsgeschwindigkeit erhöhen, möglicherweise auch Kosten aus dem System rausnehmen, rund um Entwicklung und Einkauf und so weiter. Und jetzt sind wir auf der Seite von Verkauf, aber auch After Sales. Also wenn wir jetzt in dem Moment dann nochmal ganz kurz zum Thema After Sales, da verdiene ich natürlich viel weniger Geld. Das ist jetzt nochmal so ein weiterer Hebel durch Elektrifizierung, weil die Serviceintervalle viel, viel größer sind, nicht mehr so anfällig wie Verbrenner und so weiter. Dementsprechend ist der Druck natürlich auf dem Thema Preis, was wir so heute besprechen, umso höher. Also wenn ich jetzt in dem Moment sage, da verliere ich jetzt auch noch Geld im After Sales, der einen großen Teil des EBITs ausmacht, dann muss ich irgendwie geartet Preisstabilität hinbekommen. Und dann sind wir natürlich bei dem Thema, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass ein Fahrzeug eben nicht nur Geld bringen darf bis zu dem Tag des Verkaufs, wenn es vom Hof runterfährt, sondern dass man sich dann noch die Jahre danach anschaut. Und das war bisher immer das Thema, kommt dann in den ersten 3 Jahren zum Service, hat dann das ein oder andere am Fahrzeug, aber dann verliere ich es eigentlich an den Drittmarkt. Und das nennen wir jetzt bei uns Vehicle Lifetime Value, das zu erhöhen, weil man jetzt natürlich auch versuchen muss, die Möglichkeiten des Umsatzes auch während der Laufzeit, auch nachdem man jetzt zum Beispiel bestimmte Wechsel von Nutzern hat, auch aufrechtzuerhalten. Digitale Services, so wie Sie es jetzt gesagt haben, ist eine Möglichkeit, genauso wie bei Handys. Also, dass man wirklich so attraktive Dienste, und das ist wichtig, dass man das auch sagt, so attraktive Dienste verkauft, dass man auch in der Lage ist, dafür Geld zu verlangen. Das war nämlich immer bisher das Problem, dass man gesagt hat, ich biete da jetzt mal eine Spotify zum Beispiel Integration im Fahrzeug an und dann ist da aber keiner gewillt, dafür zu bezahlen, weil man ja für wenig Geld oder für gar kein Geld, wie die Integration von Apple CarPlay zum Beispiel, eben diese Software, die Spotify-Integration schon längst hat. Also ich muss mir Dienste überlegen über Laufzeit, die es mir ermöglichen, sogenannte Recurring Revenues, also immer wiederkehrende Umsätze dann über Zeit zu bekommen. Oder das, was Sie gesagt haben. Nächste Preisstrategie. Wenn sich jemand das Fahrzeug nicht kaufen möchte oder ein 3-jähriges Leasing machen möchte und er möchte vielleicht nur über kurze Zeit oder 2x im Jahr 3 Monate das Fahrzeug haben, dann muss ich vielleicht über Vehicle as a Service, also sogenannte Abo-Modelle auch nachdenken. Ich muss mein Angebot erhöhen. Ich muss mich viel stärker an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten. Ich muss darüber nachdenken, ist der Geldbeutel des Kunden vielleicht kleiner geworden? Das ist ganz häufig so. Muss ich dann darüber nachdenken, es zu strecken von 3 auf 6 Jahre? Muss er vielleicht mit erst übermorgen bezahlen, wenn er es heute kauft? Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle, die Sie angesprochen haben. Telekommunikation oder bei Essen oder im Urlaub oder bei Flugreisen. Alles Mögliche. Ich glaube, da muss man sehr, sehr viele unterschiedliche Modelle sich jetzt mal anschauen, um zusätzlichen Umsatz über Laufzeit zu bekommen. Das ist der wesentliche Punkt, glaube ich, den man jetzt angehen muss, neben dem Versuch, den Preis vorne stabil zu halten, was einem nicht gelingen wird aufgrund des Wettbewerbs. Deswegen so viele Möglichkeiten wie möglich dann nach dem Verkauf des Fahrzeugs schaffen.
Make or break, hatten Sie gesagt, oder das Ding macht mir Angst. Das soll ein deutscher Automanager gemurmelt haben bei der Vorstellung des NIO-Flaggschiffs in Berlin vergangenes Jahr. Wir befinden uns derzeit in einer Art Verteilungskampf, nehme ich wahr. Tesla reagiert, macht jetzt sogar Fernsehwerbung. Frage: Ist Elektromobilität für die Unternehmen Chance oder Sargnagel?
Also auch nicht in einem Satz zu beantworten, will aber trotzdem nicht monologisieren, ist kein Sargnagel, wenn man das richtige Geschäftsmodell dahinter legt. Ja, also Sie haben ja einerseits Geschäftsmodelle, Sie haben Tesla als Beispiel genannt oder NIO, das sind reine Elektroanbieter. Ja, und dann gibt es natürlich Mischformen, also wo Sie dann zum Beispiel sich Great Wall oder sowas als chinesischen Anbieter anschauen, die natürlich auch Hybrid- oder Verbrenner im Portfolio haben. Und dann gibt es bei uns auch in Deutschland eine Mercedes-Strategie, die ganz klar in Richtung batterieelektrisches Fahrzeug geht und bei BMW beispielsweise Technologie offener. Und das hat auch alles was für sich, weil man in dem Moment sagt, für sich hat eine klare Strategie zu sagen, dann muss ich auch nicht das ganze Portfolio pflegen, dann habe ich auch nicht die Komplexität in der Produktion, während man dann bei einer offenen Technologie sagen kann, ich weiß halt nicht, was in unterschiedlichen Regionen passiert, zum Beispiel bei der Charging-Infrastruktur, und ich halte mir die Möglichkeit noch offen. Der Kapitalmarkt ist im Moment sehr erpicht darauf, immer darauf zu fokussieren, dass man eine 100%ige batterieelektrische Strategie hat. Das hat ja auch Volkswagen mal ausgerufen. Um dann aber schon in einer gewissen Art und Weise zu sagen, in gewissen Submärkten möchte man sich schon noch die Möglichkeit offenhalten, in bestimmten Regionen Verbrenner auch zu verkaufen. Und dementsprechend ist, glaube ich, das ganze Gebilde, was vor 2 Jahren, also auch vor der Ukraine-Krise, noch ein bisschen klarer war, ein bisschen wieder ins Wanken geraten, weil man natürlich jetzt über Themen diskutiert, stärkere Abhängigkeit von China, geopolitische Themen. Batteriezellen kommen aus China, Rohstoffe kommen aus China für batterieelektrische Fahrzeuge. Diese Abhängigkeitsverhältnisse führen dazu, natürlich viele Konstante jetzt auch wieder so ein bisschen in Variable zu überführen. Und deswegen kann man nicht sagen, dass man einen Sargnagel hat, wenn man sich nur auf Batterieelektrik konzentriert oder wenn man offen ist. Aber ich glaube, dass man sich auf die Fahrzeuge mehr als auf die Brand konzentrieren muss, weil die Kunden mehr davon ausgehen, die Fahrzeuge miteinander zu vergleichen. Und man ist, glaube ich, nur nicht gut beraten, wenn man in dem Moment sagt, meine Marke, unabhängig von dem, was ich anbiete, wird mich da weitertragen, sondern ich muss da ins Detail. Und ich muss da jetzt auch relativ zügig Weichen umstellen. Und ich glaube, wenn man, und das kann man schon sagen, grundsätzliche Strukturen nicht in Frage stellt, dann wird man sehr, sehr sicher ins Hintertreffen geraten. Das ist aber jetzt erstmal unabhängig von der Antriebsform.
Da haben Sie jetzt einigen Unternehmenslenkern einiges auch ins Stammbuch geschrieben. Dr. Jan Burkhardt von Barrels Strategy Advisors. Dankeschön für dieses Interview. Alles Gute.
Danke, Herr Groß.
Börsenradio Network AG.